Musik, 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 der Lauschplausch mit Micky Mitzki-Schiller und Stefan Übelacker.
Hallo und herzlich willkommen zu Musik, Musik, Musik. Der Lauschplausch mit mir, ich bin Micky Schiller, manche kennen mich als Musiker unter dem Namen Mitzki, und Stefan Übelacker, seines Zeichens Musikjournalist, der unter anderem die Biografie der Band Die Ärzte verfasst hat. Hi Stefan, grüß dich.
Hallo Micky, sei gegrüßt.
Wir sitzen hier in unserem ersten Podcast, sind natürlich nervös as fuck, wie euch klar sein dürfte. Wir versuchen trotzdem das Beste rauszuholen, aber erstmal erkläre ich vielleicht, worum es uns grundsätzlich hier gehen soll. Wir möchten Musik aus dem deutschsprachigen Raum belichten. Die muss nicht deutschsprachig sein, aber sollte schwerpunktmäßig zumindest aus den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz stammen. Wir halten uns allerdings ein kleines Hintertürchen auf, falls uns dieses Konzept nach 426 Folgen zu langweilig werden sollte, machen wir natürlich auch Welt- und Universumsmusik. Es soll alles vorkommen, was Spaß macht, aber erstmal macht die Reglementierung hoffentlich Sinn. Die erste Folge heute beschäftigt sich mit dem Thema Songparodien. Stefan, was fällt dir ganz spontan zu Songparodien ein?
Dass es ein weites Feld ist.
Und man, das ist fein beobachtet.
Und man sicherlich erstmal auch klären muss, wie definiert man denn eine Songparodie und wo sind die Grenzen und womit beschäftigen wir uns heute in der Folge?
Hast du da Ideen mitgebracht?
Ja, also zum einen sollte man gucken, wie gesagt, was ist eine Songparodie? Und da denke ich mir erstmal, eine Songparodie kennzeichnet sich dadurch, dass man ein bekanntes Stück oder eine Melodie, also etwas, was schon da ist, ja, verfremdet, ja, und mit Humor, mhm, so unterlegt, dass daraus, wie gesagt, eine Parodie entsteht. Und man in der Regel dadurch halt auch den Text oder halt auch die Musik so anders in Szene setzt, dass sich, wie gesagt, dort eine parodistische Näherung an das Werk entsteht.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das Erste, was wir alle damit assoziieren. Es gibt meiner Beobachtung zufolge aber noch eine zweite Form der Musikparodie. Das bedeutet, dass man sich gar nicht konkret auf ein Stück bezieht, sondern den Stil eines bestimmten Künstlers oder einer bestimmten Band imitiert und damit zur Parodie bringt. Es ist also keine 1:1 Kopie mit anderem Text oder anderen Mitteln, sondern tatsächlich eine stilistische Kopie.
Genau, da fallen mir natürlich auch entsprechende Beispiele ein, die wir mit Sicherheit auch nochmal später behandeln werden oder sogleich. Aber da du ja die Moderation dieser Sendung innehast, gebe ich dir den roten Faden vertrauensvoll in die Hände.
Bei der Gelegenheit vielleicht gleich auch mal zur Form. Wir wollen immer abwechselnd moderieren. Das heißt, einer bereitet sich auf das Thema als Moderator und der andere als Gast vor. Heute habe ich die Funktion des Moderators und der Stefan ist der glückliche Gast. Vielleicht gucken wir uns als erstes mal die Geschichte der Musikparodie an. Da heißt es, dass schon im 4. Jahrhundert vor Christus.
Im 4. Jahrhundert?
Man mag es nicht glauben, wann Dieter Hallervorden schon aktiv war, um der Ding ja gleich zu klauen. So, im 4. Jahrhundert vor Christus von Aristoteles die Parodie als literarische Form erwähnt wird und im 1. Jahrhundert nach Christus tatsächlich wohl die ersten Lieder so umgestaltet wurden, dass man sie für andere Zwecke als im Original benutzt hat. Das ist jetzt aber mehr theoretisch, denn praktische Berührungen haben weder Stefan noch ich mit dieser Zeit gehabt. Springen wir also dorthin, wo musikalische Parodie das erste Mal für uns persönlich interessant geworden ist. Was ist das Erste, woran du dich erinnern kannst, wann du das erste Mal mit musikalischer Parodie in Berührung gekommen bist, Stefan?
Puh, tatsächlich glaube ich, dass das, klar, Dieter Hallervorden ist natürlich auch sehr bekannt, so Die Wanne ist voll, mit Helga Feddersen zusammen halt.
Was ja eine Parodie von You're the One That I Want aus Grease war, von Olivia Newton-John und John Travolta.
Oder zu Deutsch Schmiere, dem
so.
Und aber ich glaube, so richtig in Berührung gekommen bin ich erst so mit Bands wie der ersten allgemeinen Verunsicherung, die das auch zu ihrem Stilmittel gemacht haben.
Ja, und hier zeigt sich, glaube ich, ein Unterschied, den wir auch einmal erwähnen dürfen. Du bist Jahrgang 82, ich bin Jahrgang 72. Das heißt, dein musikalischer Parodiehorizont wird sich wahrscheinlich eher über die 80er erstrecken. Bei mir hat es in den 70ern schon böse angefangen. Wenn ich mir allerdings angucke, wann ich das erste Mal deutsche Musikparodie gefunden habe, dann stolperte ich über den Anfang des 20. Jahrhunderts. In der Weltwirtschaftskrise beim Schwarzen Donnerstag wurde der englische Schlager Ain't She Sweet umgetextet auf mir geht's gut oder uns geht's gut. Und dann wurde in sehr sarkastischer oder ironischer Art und Weise dargelegt, warum es einem trotz dessen immer noch gut gehen kann. Das Zweite, was ich in der Hinsicht gefunden habe, ist eine politische Parodie. Das heißt, wir sehen in diesem Fall, dass Musikparodien nicht nur Spaß machen, sondern auch eine Funktion innehaben können. Und das wäre das berühmte oder der berühmte Colonel Bogey March, der sich parodistisch mit Hitler auseinandersetzt. Hier haben wir Hitler has only got one ball und das würde ich gerne mal einspielen. Gleich bei dieser Gelegenheit mal erwähnt, wie das bei uns funktioniert. Es gibt ein kurzes Jingle und das bedeutet, dass wir voraussetzen, dass ihr entweder den Song nachgehört habt, den wir gerade besprechen, oder es euch einfach Latte ist und ihr euch so anhört, was wir dazu zu erzählen haben. Also gleich kommt ein Jingle und danach reden wir über das, was wir uns in der Zwischenzeit angehört haben, was ihr den Shownotes jederzeit entnehmen könnt, um auf demselben Stand zu sein. Here we go. So, kurz aber schmerzlos. Nein, letzten Endes kurz aber schmerzvoll, wenn wir ehrlich sind. Ja, das ist eine musikalische Parodie gewesen, die natürlich zur Truppenertüchtigung, zur Ermutigung im Zweiten Weltkrieg dienlich sei.
Aber auch zur Belustigung, möchte ich mal sagen. Und wer da nicht gleich an eine Werbung für einen berühmten deutschen Kräuterschnaps denkt, der ist hier komplett fehl am Platz.
Vollkommen richtig. Da haben wir es wiederum, allerdings natürlich nicht in Form einer Parodie, sondern in einer anderen Nutzung, nämlich in der Funktion der Werbung, wo wir häufig bekannte Melodien wiederentdeckt haben, um es vorsichtig zu sagen, meist mit werbeträchtigem Text. Aber das soll unser Thema heute nicht sein, springen wir zurück. Bei mir ist es so, wie gesagt, dass es in den 70ern gestartet hat, dass mir musikalische Parodien als solche aufgefallen sind. Das muss wohl auch eine sehr, sehr intensive Zeit gewesen sein, denn Dieter Thomas Heck pflegte in der Hitparade 1978 für Günter Willumeitz LMAA, was eine Parodie der Village People YMCA sein soll, folgende Ansage zu machen.
Meine Damen und Herren, Sie wissen, zurzeit wird eigentlich von jedem großen Hit irgendwann eine Gag-Fassung veröffentlicht. Das ist zurzeit modern.
So, nach dieser kurzen Ansage empfehle ich natürlich, in Günter Willumeit LMAA reinzuhören. In den Shownotes findet sich der entsprechende Link.
Ist das ernst gemeint?
Nein, das ist zu keinem Zeitpunkt ernst gemeint, aber darum geht's trotz dessen. Viel Spaß beim Hören, wenn denn möglich.
Ja, diese Fassung zu hören ist natürlich auch, man kriegt schon ein bisschen Ohrenkrebs, dieser Flow ist beeindruckend und dieses auf Teufel komm raus, auf Deutsch Getrimme.
Ja, Fassung ist das Thema, Fassung bewahren ist ja.
Ein vermeintlich lustigen Text.
Vor allen Dingen ohne jegliche sangliche Kompetenz, man muss sagen. Ja, ja. Und das ist ja das Schöne an der Sache. Die Songparodie gehörte im Prinzip dem Plebs, dem Volk. Ne? Wir sind plötzlich in der Lage, uns über etwas zu erheben und da kommt es ja auch tatsächlich geschichtlich und wie wir eben festgestellt haben, politisch her. In dem Moment konnte jeder Idiot, also ich möchte jetzt Willum halt nicht direkt als Idioten bezeichnen, konnte jeder Depp, der überhaupt gar nicht des Singens fähig war, eine Parodie anlegen. Und sie wurde mit Sicherheit gekauft, mit Sicherheit gehört und wenn man Glück oder Pech hatte, je nachdem wie man sieht, landete man in der ZDF-Hitparade.
Ich meine, wir hatten ja auch nichts damals
so
gehabt.
Überhaupt gar nichts, vollkommen richtig.
Man war ja schon mit kleinen Dingen zufrieden.
Richtig, Bollerwagen, das Übliche, ihr wisst Bescheid. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr böses Beispiel dafür, wie Musikparodie ausfallen kann. Nicht das einzige der 70er. Als nächstes hätte ich da etwas anderes vorbereitet. Und zwar handelt es sich um die Parodie eines Oliver Onion Songs. Dieser Song heißt im Original Santa Maria und ist von Roland Kaiser gecovert worden als Santa Maria und dann von Dieter Hallervorden als Panka Maria. Mir ist es hier sehr, sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass die Mittel, die bei der musikalischen Parodie Anwendung finden, beileibe nicht so exaltiert sind wie in den Originalen. Man achte mal drauf, Oliver Onions, wunderschön ausproduziert mit Chor. Dann höre man sich Roland Kaiser an, merkt dasselbe. Man hat versucht, eins zu eins nachzubauen, was im Original veranlagt war. Und dann kommt Didi und die Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen, waren ganz offenkundig begrenzt und die Studiozeit auch und dementsprechend ist das musikalisch beileibe nicht so ausgeführt. Aber ich schweife ab, hören wir rein. Hier kommt Dieter Hallervorden mit Panka Maria.
Oh.
Ja, lass es mich so sagen. Man kann offenkundig Geld damit verdienen.
Oh,
aber ja. Muss man? Naja, es war in den 70ern so üblich. Und mein Gott, ich war damals, lass mich nicht lügen, 6. Ich fand's großartig. Dieter Hallervorden war mein Held, Nonstop Nonsense, meine Sendung. Und diese Musikparodien waren göttlich. Ich glaube sogar, dass ich mit dem Song als erstes durch Hallervorden konfrontiert worden bin, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Kann sein, dass mir der Roland Kaiser, der ja tatsächlich Ronald Keiler heißt, hier durch die Lappen gegangen ist und ich es einfach nur verdrängt oder vergessen habe.
Das ist auch wie, also diese Dieter Hallervorden-Parodien, das ist auch, da gibt es ja noch mehrere. Ich hatte ja schon eine angedeutet, das einfach heutzutage auch unhörbar, eigentlich auch damals schon, muss man ehrlich gesagt sagen. Aber ich habe ja schon gesagt, wir hatten, es gab nichts, wir hatten ja nichts.
Ja, so lustig du das sagst, am Ende des Tages war es ja tatsächlich so. Wenn ich mir angucke, was für Comedy-Helden wir damals hatten, komme ich auf Dieter Hallervorden, Otto, vielleicht noch Mike Krüger, der übrigens auch parodiert hat, mir fällt spontan auf, der Autobahn nachts um 12:30 ein. Nee, oder war es A1? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Wen hatten wir denn noch damals? Stimmt, Willem gab's noch. Willem hat aus What von Captain Sensible What gemacht. Was hatte er davor nochmal gemacht?
Er hatte aber nicht nur What gemacht. Das waren noch andere Songs gewesen.
Mir fällt Tarzan ist wieder da ein. Aber das ist, wenn ich mich recht entsinne, keine direkte Parodie.
Ich glaube, das war ein Radiomoderator gewesen, richtig, meine ich.
Korrekt.
Der das quasi als zweites Standbein irgendwann entwickelt hat.
Ja, und logischerweise entwickelt hat, denn er war wohl derjenige, die Räumlichkeiten der Villa Kunterbunt, in der Otto, Udo Lindenberg, Marius Miller-Westernhagen gewohnt haben, wohl angemietet hat. Also eine durchaus wichtige kulturelle Person im Rahmen der 70er.
Otto selber, hast du natürlich auch gerade erwähnt, hat natürlich auch parodiert.
Ne? Ohne Ende.
Wenn ich an denen Lügen nicht denke.
Zum Beispiel. Oder die Parodie-Medleys, die er gemacht
die
hat.
Die Hänsel- und Gretel-Geschichten.
Exakt, das meine ich.
Und dann, was war's noch hier? I was born under a wandering star und so.
Zum Beispiel, richtig.
Also da gab's ja viele Bezüge halt. Und das kam, glaube ich, alles so in den 70ern halt damals schon auf, ja.
Das ist richtig.
Zu Panka Maria wollte ich gerade noch was sagen.
Hau raus.
Ich fand es übrigens sehr toll in Bezug auf das Punker-Mädchen bei Panka Maria mit Darling zu sprechen. Das fand ich auch sehr schön. Das wäre mir jetzt, glaube ich, nicht in den Sinn gekommen, aber da merkt man auch, wie tief die Hallervorden im Sujet steckt.
Ja, und auch wie viel Gesellschaftskritik in einer Parodie stecken kann, denn letzten Endes scheint er das ja nicht so zu gutieren, was er da so in Punker-Kreisen, wie er es nennt, zu sehen bekommt.
Ich glaube, eine Einstellung, die er sich auch bis heute bewahrt hat.
Ja, verlassen wir das Thema an dieser Stelle lieber, um ihn uns möglichst als 70er-Jahre-Helden zu erhalten und gehen mal von der Hitparade, wo wir eben waren, in die Disco. Ilja Richter glänzte in Anführungsstrichen ja auch durch permanente Parodien bekannter Songs, die er dann auch eher grobschlächtig mit eigens gezimmerten Texten versah. Ich möchte in Hinblick auf unsere Geschmacksknospen hier vielleicht auf ein Beispiel verzichten.
Schade.
Nein.
Eben schade, nicht. Muss ich sagen.
Ja, okay, wenn du es unbedingt willst, kriegst du eins. Here we go. Ja, Tip Tap in die Tulpen. Tiptoe Through the Tulips von Tiny Tim, hier in der Ilja Richter Version. Hat die Welt sie gebraucht? Nein. Haben wir sie trotzdem bekommen? Ja. Und irgendwie war das damals tatsächlich en vogue. Ich weiß, ich habe die Disco tatsächlich nicht der Musik halber geguckt. Wie denn auch mit 6 Jahren? Da kommst du nicht auf die Idee, sondern wegen der Parodien, die ich natürlich auch nicht direkt verknüpfen konnte. Aber das war witzig, das fand ich gut. Und wie eben schon gesagt, so viel Humorangebote gab es für uns Kinder damals ja gar nicht.
Ich empfehle da auch unbedingt das Original Tiptop, Tiptop sage ich schon, Tiptap Through the Tulips von Tiny Tim zu hören, weil das ist schon so strange, das gehört eigentlich schon in jede gute Plattensammlung rein.
Ja, wo du dich gerade so kreativ versprochen hast, es gab ja tatsächlich auch ein Bandprojekt namens Tiptop, das waren die Brugger-Geschwister, also ich weiß gar nicht, wie der Brugger heißt, der bei Sportfreunde Stiller singt mit Vornamen. Kannst du helfen?
Peter
Brugger, vollkommen richtig. Der hat ein Bandprojekt namens Tiptop gehabt und einen einzigen Song meines Wissens namens Tiptop, mit dem sie mal beim Bundesvision Song Contest angetreten sind und der im Prinzip auch parodistisch ist, sich aber auf kein spezielles Lied bezieht. Aber fällt mir halt gerade so ein, Hölzchen, Stöckchen, Tralala, Edge. Bleiben wir doch nochmal kurz in den 70ern bei Fernsehsendungen. Ich habe in der ZDF-Hitparade noch ein Bonmot gefunden, das ich niemandem vorenthalten möchte, weil es ausnahmsweise wirklich mal witzig ist, zumal es nicht echt einstudiert wirkt, sondern relativ spontan ist. Zumindest Dieter Thomas Heck schien überrascht zu sein. Hört mal rein, was die Band Truckstop hier veranstaltet. Und die wichtige Information, die man vorab kriegen muss, ist, die machen das, weil die Band Genghis Khan kurz nach ihnen auftreten wird. Viel Vergnügen, wir blenden uns jetzt mal ein. Ja, der Dieter, der Thomas, der Heck mit einer tollen Wortschöpfung, Genghis Khanisierung. Ja, hier haben tatsächlich Truckstop relativ spontan etwas in ihre Nummer eingebaut, was offenkundig den Sänger so weit rausgehauen hat, dass Kontenance zu bewahren ihm recht schwerfällt, was ich sehr, sehr charmant und eben erwähnenswert fand. So, damit wäre mein Redebedürfnis bezüglich der 70er abgefrühstückt. Es war allerdings meine Kindheit und jetzt beginnt deine Kindheit. Und das Thema Kindheit würde ich gern, bevor wir in die 80er springen, nochmal genauer beleuchten. Denn tatsächlich gibt es ja Kinderlieder, die parodiert werden. Weißt du, was da deine erste Berührung war? Fällt dir spontan was ein, Stefan?
Ja, also ich... ich muss da immer so an solche Zeitgeistphänomene denken, ja, wie zum Beispiel so die Meinzelmännchen-Hitparade oder die Schlümpfe.
Ja.
So dieser Schlumpf-Techno, der, glaube ich, so in den 90ern so aufkam.
Tatsächlich, die erste Schlumpfplatte war von 80 oder 81 und war in dem Jahr Top 1. Also hat tatsächlich die Albumcharts angeführt. Waren allerdings keine Parodien, sondern eine billige Songs, die mit hochgepitchten Stimmen angesungen wurden.
In den 90ern kann ich mich tatsächlich so an Parodien halt erinnern, die da gingen. Also keine Ahnung, so an... ihr Labouche, Be My Lover, ja, wurde dann zum Schlumpfbahnfahrer oder irgendwie sowas, also ganz kurios.
Aber direkt in deiner Kindheit mit Kinderliedern verbindest du da nichts? Also ich glaube, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist Frère Jacques, Halt die Klappe, Dormez-vous, mach sie zu, Sonnelli Martine, Alte Waschmaschine, Ding Dang Dong, Lutschbonbon. Da guckst du blöd.
Ja, da gucke ich blöd, aber wahrscheinlich fällt es mir echt schwer, da in diesem Fundus zu graben.
Also könnte das vielleicht auch aufgrund eines anderen Aspekts unserer Sozialisierung unterschiedlich verlaufen sein, denn du stammst ja aus der DDR und ich
da hatten wir noch weniger.
So, Steilvorlage, sehr gern geschehen. Ja, könnte es damit zu tun haben oder ist das Quatsch in diesem Fall?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es hat etwas mit meinem Gehirn zu tun.
Oh Gott.
Dass ich mich daran nicht mehr so erinnern kann. Weil natürlich, um jetzt da keine bösen Leserbriefe zu riskieren, natürlich hatten wir in der DDR halt auch Lieder natürlich gehabt. Die haben wir natürlich gemacht, um weiter am Aufbau des Kommunismus und des Sozialismus
da will ich doch stark annehmen.
Zu arbeiten. Aber natürlich gab es die trotzdem. Aber so jetzt, dass die jetzt einen direkten parodistischen Bezug haben, fällt mir jetzt akut nichts ein.
Na, dann lasse ich dich doch mal in die 80er daten. Erzähl mir doch mal, was dich damals so geprägt hat.
Also, woran ich mich erinnern kann, in den 80ern war natürlich auch klar sowas wie Formel 1 oder Hitparade. Das waren die Sendungen, wo man so am ehesten mit Musik in Berührung kam.
Ja.
Und natürlich auch Wetten, dass, wo dann immer die Auftritte kamen,
ja,
von Künstlern. Und
wo du gerade Formel 1 gesagt hast, ich erinnere mich an den Wechsel von Peter Illmann zu Ingolf Lück. Und das Erste, was mir bei Ingolf Lück im Gedächtnis geblieben ist und was ich großartig fand, war seine Billy Idol Parodie innerhalb der Sendung. Nicht musikalisch, sondern er hat sich kurz ins Video im entsprechenden Look eingeblendet. Und hier haben wir zum Beispiel die Form einer musikalischen Parodie, die völlig ohne Musik auskommt, nämlich einfach nur durch Visualisierung. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, mach weiter.
Ja, was ich mich auf jeden Fall erinnern kann, eines meiner ersten Lieder, womit ich meine Eltern, glaube ich, damals ziemlich gequält habe und so ziemlich auf alles gegangen bin, was man nur gehen kann, ist unser nordisches Schunkelduo Klaus und Klaus mit ihrer Version an der Nordseeküste. Von dem schönen alten irischen Volkslied, ich glaube, es war The Rover.
Würdest du das als Parodie bezeichnen?
Würde ich
schon. Ich glaube, On the North Sea Shoreline heißt das im Original, richtig?
Ja, ich weiß es gar nicht.
Ich auch nicht genau, wirklich, ich rate.
Aber man müsste mal nachgucken. Aber ja, gut, dieser ganze Auftritt von Klaus und Klaus ist natürlich an sich eine Parodie.
Worauf?
Auf das Seemannstum, auf die nordischen Bräuche halt.
Okay.
würde ich schon sagen. Also, wobei das Lied natürlich gerade im Norden tierisch gefeiert worden ist halt.
Ja, nicht nur da. Also das war wirklich in aller Munde und einfach nicht aufzuhalten. Das war quasi der Ententanz 2.0. Du bekamst es nicht weg. Es war wie fieser Juckreiz.
Nee, es ging nicht aus dem Kopf und man musste da so chemisch exorzistisch drauf sein, um das wieder aus seinen Gehirnwindungen oder aus seinen Ohrwindungen herauszubekommen, ja.
Den kleinen Klaus, so wurden die beiden ja unterschieden, der große und der kleine Klaus. Den kleinen Klaus habe ich tatsächlich mal kennenlernen dürfen im Rahmen eines Musikfestivals, haben wir zusammen mit Torfrock gespielt. Ziemlich netter Typ, mehr kann ich an dieser Stelle nicht dazu sagen. Klaus Büchner
heißt er eigentlich, genau.
Ah, du weißt wieder mal mehr als ich, vielen Dank.
Genau, und natürlich steht er eigentlich viel mehr für Torfrock als für Klaus und Klaus.
Und die Stimme von Wenne! Darf man nicht vergessen.
Auf jeden Fall. Ja, das Klaus Klaus, dann kamen natürlich so Sachen wie die erste allgemeine Verunsicherung, die ja auch immer sehr zeitgeistig Sachen aufgegriffen haben.
Meine erste Berührung war tatsächlich in der Hitparade mit dem Alpenrap. Und da wird ja das Musikbusiness als solches aufs Korn genommen. Also quasi eine Meta-Parodie, wenn man so möchte.
Genau, haben sie später denn nochmal rund um die 80er, 90er-Wende mit dem Lied Hip-Hop auch nochmal gemacht, wo sie dann halt tatsächlich diese Gangster-Rap-Methode sozusagen verballhornt haben und eben auch gerade wie das Musikbusiness darauf reagiert hat.
Ach, interessant, das wusste ich nicht.
Genau, und dann gab es ja auch da gab es ja Parodien, es waren ja gerade bei der ERV ging ja auch viel über die Optik, ne, optische Parodien, ja. Sei es jetzt das Bodybuilding, sei es jetzt Kernkraft, Friedensdemo, die haben ja alles durch den Kakao sozusagen gezogen.
Ja, vercomickt aus meiner Sicht, ne? Also dieser Comic-Aspekt ist in der Visualisierung ganz weit vorne, auch wenn du an die Cover denkst, die ja teilweise auch im Comic-Stil gehalten worden
sind. Und dazu noch eben dieser böse schwarze Humor, für den auch die Österreicher und viele andere, wenn ich an Kreisler denke oder so, sehr bekannt waren.
Ja, stimmt. Ja, aber der so gut versteckt war, dass auch ein Dieter Thomas Heck erstmal nichts Böses vermutet hat. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um den Fuß in die Hitparade reinzubekommen.
Ja.
Ja, haben wir musikalische Beispiele von dir für die Zeit? Was willst du uns um die Ohren knüppeln?
Ja, natürlich habe ich ein Beispiel. Eben von besagter ersten allgemeinen Verunsicherung habe ich ein Stück, was ein Teil ihres Live-Programms war. Es gab, glaube ich, eine Veröffentlichung auf einer Best-of Ende der 80er, yeah, wo das auch drauf ist. Ansonsten war es immer und war auch bis zuletzt in ihrem Live-Repertoire enthalten und zollte einem anderen bekannten Österreicher Tribut. Wir hören mal rein in das Stück von der ersten allgemeinen Verunsicherung, was da heißt, wann man gehen muss.
Ja, faszinierend, kannte ich tatsächlich nicht.
Ja, und das Lied ist halt auf mehreren Ebenen doppelbödig. Also zum einen ist es eben die Verbeugung vor natürlich dem Freikorps Wien. Und zum anderen ist es ein Affront gegen den damaligen österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim.
Da war was, stimmt.
Der eine gewisse braune Vergangenheit hatte und die er von sich gewiesen hat, aber die ERV ihn zärtlich und viele andere Österreicher darauf hingewiesen haben. Ja, unter anderem mit diesem Stück, womit sie auch natürlich gerade in ihrem Heimatland sich auch Kritik gefallen lassen mussten.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch an deutsche Parodien, allerdings nicht musikalische Natur. Ich glaube, Thomas Freitag hatte damals entsprechendes Material zum Thema. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ansonsten habe ich auch einen Beitrag zu dem wunderbaren Stück An der Nordseeküste von Klaus und Klaus, was wir eben auch schon gerade gesprochen haben. Ja. Aber natürlich nicht mit dem Original, also Klaus und Klaus, ja, an der Nordseeküste, sondern von meinen Freunden Kupferstechern und Hauding Reisegänste Spülmaschinen, die sich zu eigen gemacht haben, der Songparodie neuen Glanz zu verleihen, seitdem sie auf der Bildfläche erschienen sind. Wer sie noch nicht live gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Im Herbst kommt ihr neues Programm, geht ihr neues Programm an den Start und ich empfehle sie unbedingt live anzusehen. Wer sie nicht gesehen hat, der stirbt einfach dumm und unglücklich und das muss doch nicht sein. Und damit ihr wisst, was ich meine, hören wir jetzt gemeinsam in ihre Version von An der Nordseeküste rein mit dem Titel Mordgelüste. Reißegänste Spülmaschinen.
Ich bin gespannt. Here we go.
Thank you.
Ja, sehr schön. Kannte ich nicht. Hat mir gut gefallen. Und wirft gleich mal die Frage nach den rechtlichen Belängen auf. Darf man eigentlich einfach so jeden Song covern? Hier, glaube ich, Stefan, liegt ein Präzedenzfall vor. Erzähl mal.
Ja, der Titel, das Originalstück, ich hatte es eben gerade schon bei Klaus und Klaus erwähnt, geht auf ein sogenanntes Traditional zurück. Also, was schon sehr viele Jahrzehnte, Jahrhunderte gar zurückliegt und dadurch das Copyright verloren hat. Ja, also gehen wir nochmal tief ins Copyright. Wenn ich einen Song halt 1:1 nachspiele und dabei sowohl Text als auch Musik beibehalte, kann ich das natürlich frei machen. Aber ich kann natürlich keine Rechte an dem Song für mich beanspruchen, weil ich halt da natürlich jemanden erst fragen müsste. Wenn ich das getan habe und dass ich mir die Erlaubnis geholt habe von dem Originalinterpreten und von demjenigen, die das auch das Ganze verzapft haben ursprünglich, dann kann ich das machen. Dann kann ich auch in den sogenannten Credits, also in den Autorenangaben, gelistet werden. Ja, gibt zum Beispiel solche Beispiele, nur sowas wie zum Beispiel die deutsche Fassung von Walk Like an Egyptian von den Bengals, Gehen wir in Ägypter von den Ärzten. Da haben sich die Ärzte zum Beispiel nach Freigabe in die Credits eintragen lassen dürfen, weil sie eben einen deutschen Text dafür verfasst haben.
Okay, das ist ja relativ wichtig und halte ich so mal fest. Das heißt, wenn man einen Song nicht verändert, in Wort und Musik nicht verändert, darf man ihn nachspielen. Nachspielen alleine wird allerdings nur im Extremfall zu einer Parodie. Mir würde da spontan Heinos Version von Junge einfallen. Ich glaube, darüber haben sich die Ärzte extrem geärgert, weil sie es eben nicht verbieten konnten. Und der parodistische Anspruch ist allein dadurch klar geworden, dass Heino es in seiner typischen Art und Weise gecovert hat, in seiner Art zu singen und mit dem Instrumentarium, auf das er sonst für gewöhnlich zurückgreift.
Exakt. Hätte er auch nur ein Wort des Textes verändert, dann hätten die Ärzte die Anwälte quasi vor die Tür lassen können.
Genau.
Und so nicht. Und bei dem Stück, was wir eben gerade gehört haben, Mordgelüste, wie gesagt, bezogen auf an der Nordseeküste, das sich wiederum auf das irische Traditional bezieht, dieses alte Seefahrerlied, da wiederum ist keine Autorenangabe notwendig oder dass man es auf sich auch schreiben kann, weil es eben ein sogenanntes Traditional ist, was man eben wie gesagt dann frei verwenden und bearbeiten kann.
So sieht das aus. Und tatsächlich sind es nach Tod des Komponisten 80 Jahre, die vergehen müssen, damit etwas frei gespielt werden darf. In dem Moment verfallen die Rechte.
Ja, es ist wie so mit so einem guten alten H-Kennzeichen beim Auto, ne, wann das frei verfügbar wird. Ihr könnt ja jetzt mal zurückdatieren, wann so die ersten Lieder sind, die dann bald aus diesem Copyright rausfliegen. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Beatles ihren Status verloren haben.
So sieht's aus, ja. Paul McCartney lebt ja noch. Aber wenn ich mir, und ja, in der Tat, stimmt. So gesehen ist es gar nicht so lang. Solange Paul McCartney noch lebt und die Songs nur mal auf Lennon McCartney laufen, befürchte ich, dass erst nach seinem Tod 80 Jahre vergehen, bis. Das heißt, wir können damit nichts mehr anfangen und werden es mutmaßlich auch nicht mehr erleben. Wobei es genügend Songparodien gibt, wenn man an Beatles-Songs denkt. Ich weiß nicht, ob jemand das regionale Phänomen Flash Gordon kennt. Das ist eine Spaßcover oder ist ein Spaßcover-Projekt gewesen, muss man sagen, wo aus Yesterday Grillsaison wurde. Und überhaupt alle Songs, wie zum Beispiel auch das berühmte Beagle Music Limited, Like Ice in the Sunshine zu Like Fleisch in the Sunshine, verwurstet werden. Das nur mal am Rande, weil die Gelegenheit gerade da war.
Da habe ich noch was, wo du gerade bei Beatles Coverversion warst. Es gibt eine Vielzahl, es gibt auch eine Vielzahl parodistische, eine besonders, naja, schön ist jetzt, glaube ich, zu viel gesagt, eine besonders kuriose.
Warte, bist du bei den angefahrenen Schulkindern?
Nein, bin ich nicht. Ich bin nämlich bei den Travelers. Die Travelers, eine Band, die, glaube ich, aus Sachsen kommt, die gerne sächsische Coverversion von bekannten Originalinterpreten zum Besten gegeben haben und so unter anderem natürlich auch die Beatles. Und diese Version eines Stückes von den Beatles möchte ich euch natürlich hier nicht vorenthalten. Wir reden von ihrer Version von Öbladi, Öblada, hier sind die Travelers.
Yeah. Ja, sagen wir es mal so.
Hoppla die, hoppla da.
Hoppla, ja. Die Frage, worüber lache ich hier eigentlich gerade? Lache ich über die Parodie oder lache ich darüber, dass die Parodie so interessant ausgefallen ist? Also auch hier wieder ein Beweis dafür, dass man musikalische Fähigkeiten nicht unbedingt braucht, um eine Parodie
zu machen. Nö, ich sehe es doch auch nicht.
No, so ist das nun mal. Was soll ich denn machen? So, jetzt haben wir alle mal schlecht gesächselt. Jetzt ist aber auch gut. Okay. Hast du noch mehr Beispiele? Nein, lass mich mal andersrum fragen. Aus welcher Zeit stammt dieses Beispiel?
Das war Ende der 60er, Anfang der 70er.
Guck an, nochmal was von ganz früher. Okay, verstehe.
Und das noch aus der Deterrain.
Hat der Plan vorgesehen, dass ihr es an dem Tag machen werdet. Super, hervorragend. Gibt es noch mehr Musikparodien aus den 80ern, die du uns heute präsentieren magst, Stefan?
Also, es gibt sie und mögen ist vielleicht auch ein zu schweres, ein zu hartes Wort. Aber ich glaube, an dieser Parodie, die an sich auch schon eine Parodie ist, vielleicht wider Willen, kommt man nicht vorbei.
Oh Gott, du legst die Messlatte hoch. Ich bin schwer gespannt, wie ein Flitzebogen.
Absolut. Und zwar rede ich von demjenigen Künstler, der die 80er Jahre in Deutschland, glaube ich, wie kein anderer geprägt hat.
Trommelwirbel, Trommelwirbel.
Die Rede ist natürlich von Thomas Gottschalk.
Ja, stimmt, du hast ein Faible für Gottschalk, ich erinnere mich.
Da ja, genau, was. Vielleicht liegt es an der Frisur.
Wahrscheinlich.
Mal lieber.
Ja,
Und,
so viel zur Parodie.
Thomas Gottschalk hatte sich, glaube ich, Anfang der 80er mit zwei anderen Saufkumpanen zusammengetan.
Oh Gott, ich weiß, worauf du hinaus
möchtest. Zu einem großartigen Trio unter dem treffenden Titel GLS United.
Und, hatte nichts mit dem Speditionsunternehmen zu tun?
Nein, das gab es, glaube ich, damals noch nicht.
Es hieß anders.
Die Buchstaben standen eben für Gottschalk, Laufenberg und Sexauer. So hieß der Mann wirklich mit Nachnamen Sexauer. Kommen wir vielleicht auch mal irgendeiner anderen Folge noch dazu, weil er auch eine ganz interessante Vita hat in Bezug auf deutsche Musik. Mhm. Und das sei aber hier völlig mal am Rande erwähnt. Die haben sich, die haben gemeint, dass sie doch mal eine lustige deutsche Version des bahnbrechenden Stückes Rapper's Delight auf Platte bannen müssen und auch leider auch noch vortragen müssen und haben das Ganze einfach, der Titel ist online schon großartig, Rapper's Deutsch genannt. Und in dieses Stück hören wir beide jetzt mal rein. Ihr könnt das auch gerne tun. Ich empfehle es euch nicht unbedingt, aber wenn ihr unbedingt möchtet, dann tut das gerne.
Wenn ihr mitreden wollt.
Genau, wenn ihr mitreden wollt, wenn ihr mit gefährlichem Halbwissen irgendwo auf einer Party glänzen wollt und die Stimmung dann so richtig abschmelzen wollt, dann spielt dieses Stück. Es hat so viel Flow, es hat so viel Herzblut, da verblasst sogar Alfred Biolek von Neid.
Das ist immerhin mal eine Hausnummer. Hier ist natürlich so ein bisschen die Frage, ist das eine Parodie?
Oder kann das weg?
Letzteres auf jeden Fall. Aber ist das eine Parodie? Ist das eine Übertragung, eine Übersetzung? Es ist irgendwo im Graubereich aus meiner Sicht. Aus, sagen wir mal, heutiger Sicht vielleicht noch ein bisschen unfreiwilliger komisch, als es damals schon war. Und deshalb verstehe ich, dass du es hier vorgespielt hast.
Und Thomas Gottschalk in seiner Strophe, jeder der Moderatoren hat ja eine eigene Strophe, das auch noch bekommen. Und in seiner Strophe sagt er diesen wunderbaren Satz, da passt auch noch Maffei rein, dem möchte ich widersprechen. Maffei passt für mich nirgends rein, aber das auch nur am Rande.
Siehst du, ich hätte gedacht, Maffei passt überall rein. Klein, handlich, praktisch, yeah. Aber mein Gott.
So gesehen natürlich schon, da hast du recht, Punkt für dich.
Okay, erster Maffei-Witz geht an mich. Mal gucken, wie viel wir schaffen im Laufe unseres immens erfolgreichen Podcasts hier. Haben wir noch mehr 80er, Stefan?
Okay, ich glaube, jetzt haben wir das Tal der Tränen, glaube ich, durchschritten.
Versprichst du, ich glaube,
ich verspreche es. Und wir kommen zu einer Band, die Ende der 80er mit auf der sogenannten Funpunk-Welle geschwommen ist und bald diese aber auch schon verlassen hat und in ein völlig eigenes Sujet, völlig eigenes Genre eingestiegen ist und sich dort weiter durch den Granit gehauen hat. Aber in den 80ern waren sie eben vor allem unter dem Deckmantel des Funpunk bekannt und haben diesen halt auch gleich zum Hauptthema eines Songs gemacht, der da hieß Für immer Punk. Natürlich die deutsche Version des Alphaville-Klassikers Forever Young. Die Rede ist natürlich von den goldenen Zitronen aus Hamburg. Der Song erschien auf der Platte die eigentlich in jeden gut sortierten Plattenschrank gehören sollte. Porsche, Genscher,
Hallo HSV. Die erste Anti-CD, die es gab. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt war man dem Medium CD ungefähr genauso aufgeschlossen wie den ersten Handys gegenüber. Das heißt, man hat es torpediert, wo es nur geht. Und die Klangqualität dieser CD war versprochenerweise deutlich schlechter als die jeder verkratzten LP.
Genau, und es kam zu diesem Stück, ich möchte mal sagen, zu einer All-Star-Band rund um die Goldenen Zitronen. Denn die Goldenen Zitronen haben dieses Stück nicht nur alleine dargeboten, sondern mit vielen anderen bekannten Interpreten aus der Fun-Punk-Welt und aus der deutschen Punk-Welt darüber hinaus. So könnt ihr bei diesem Stück die Toten Hosen hören, die Ärzte hören, Frank Z. von Abwärts, interessanterweise mit dem Beitrag Für immer tot möchte ich sein, hat er jetzt mittlerweile geschafft. Und Slime ist dabei und viele andere noch dabei. Und als kleines Bonmot auch Marian Gold von Alphaville, der dann auch nochmal Forever Young am Ende singt. Eine wunderbare Version dieses Stücks und die gehört wirklich auf jede gute Party-Playlist, wenn man mich fragt.
Den Song habe ich tatsächlich in den 80ern, glaube ich, das letzte Mal gehört. Ich erinnere mich gut, ich hatte die Platte auch und abgenudelt bis zum Umfallen. 2 Meter lang, so muss er sein, 3 Meter lang, das fanden wir als Kind total lustig. Das war voll mein Humor damals und ist es heute auch noch, wenn ich ehrlich sein darf.
Ich empfehle da übrigens noch, es gab eine Goldenen Zitronen Tributalbum vor ein paar Jahren und darauf gab es auch eine Version dieses Stückes, und zwar vorgetragen vom großartigen Reinhard Grebe am Klavier und begleitet. Und diese Version finde ich mittlerweile sogar fast noch besser als das Original. Wir werden sie in den Shownotes verlinken. Gibt es bei allen bekannten Streaming-Anbietern zu hören. Großartig, Reinhard Grebe.
Ja, und wenn wir bei Parodien und den Goldenen Zitronen sind, darf nicht unerwähnt bleiben, dass es eine Coverversion des Juliane Werding-Songs Am Tag, als Conny Kramer starb, gab. Und da heißt es dann Am Tag, als Thomas Anders starb. Tatsächlich natürlich eine Bearbeitung des alten Klassikers The Night They Drove Old Dixie Down.
Weiß man eigentlich, wie Thomas Anders seinerzeit auf dieses Stück reagiert hat?
Oh Gott, nee, ich glaube, also ich weiß es zumindest nicht. Das in den letzten tiefen Winkeln des Gehirns meldet sich ein. Ich glaube, der fand es nicht gut, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube nicht.
Ich glaube auch, dass er es ziemlich zum Kotzen, glaube ich, damals fand.
Na, dann ist ja gut.
Vielleicht würde der heutige Thomas Anders darauf, glaube ich, etwas anders reagieren.
Ich glaube vor allen Dingen, dass man heute sich eher auf Dieter Bohlen konzentrieren würde.
Das stimmt und
damals wussten wir es nicht besser, ne? Er war optisch erstmal die erschreckendere Figur von den beiden. Heute haben sich ja beide ausreichend zu Wort gemeldet, sodass ich glaube Thomas Anders das geringere Übel ist.
Modern Talking natürlich war selbst natürlich auch immer bekanntes Opfer von Parodien, ja. Also da denke ich halt auch an Harpe Kerkeling zum Beispiel, ähnliches, die das dann halt auch in ihren Sendungen immer gerne durch den Kakao gezogen haben.
Ja, und Ingolf Lück habe ich eben schon erwähnt, der hat nicht nur Billy Idol, sondern auch ganz trefflich Thomas Anders parodiert.
Bei dem Stück übrigens, was wir euch empfohlen haben, nämlich Am Tag, als Thomas Anders starb, ist am Banjo ein gewisser Rodrigo González zu hören, der später mit den Rainbirds, mit Blueprint und natürlich mit den Ärzten Erfolg haben sollte.
Bevor wir die 80er verlassen, hast du da noch was, Stefan?
Ja, natürlich. Eine kleine Bonmot, eine kleine Zugabe habe ich noch. Und die ist, so möchte ich sagen, ein Stück deutsch-deutsche Geschichte. Und zwar, wir reden natürlich von Udo Lindenberg und seinem Sonderzug nach Pankow. Sein Sonderzug nach Pankow, der wiederum ja eine Adaption des Glenn Millers-Stücks ist, Chattanooga-Choo-Choo. Und der sich darauf bezogen hatte, dass der Lindenberg stark daran interessiert war, die deutsch-deutschen Beziehungen
zu stärken
und zu verbinden und vor allem auch selber in der DDR auftreten zu können. Und er hat ja in diesem Stück explizit Herrn Honecker angesprochen, um ihn dazu zu bewegen. Und ein Klassiker der deutschen Musikgeschichte und mit Sicherheit mit ganz viel Zeitgeist und gerade, wie gesagt, auf den damaligen politischen und geografischen Gegebenheiten beruhend. Und natürlich in dem Duktus vorgetragen, so wie es unserem Udo einmalig ist.
Ich glaube, es hatte zur Folge, dass es zum Austausch einer Lederjacke und einer, war es eine Balalaika, kam? Also wer da was wem gegeben hat, werdet ihr euch denken können. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war ein Musikinstrument. Es gab diesen Austausch und das war es dann auch. Zu mir ist es leider nicht gekommen.
So sieht's aus. Deswegen hier an dieser Stelle der Chattanooga Choo Choo, der auf Deutsch der Sonderzug nach Pankow ist.
Gut, mit dem Zug verlassen wir auch die 80er und nehmen uns die 90er vor. Hier ist es eine ganz spezielle Band, auf die ich das Hauptaugenmerk richten möchte, weil es zumindest ursprünglich eine fast reine Coverband war. Diese Band hat Musiken genommen und sie ihrem eigenen Stil hinzugefügt, der eher im Hardrock- und Metal-Sektor zu finden war. Die Band hieß ursprünglich das James Blast Orchester, musste sich dann aber nach Intervenieren eines gewissen James Last in JBO umbenennen. Und das, was wir jetzt hier hören, ist kein direktes Cover. Es ist eine Hommage an all das, was Bands wie hier vornehmlich selbstverständlich die Band Manowar auszeichnet. Viel Vergnügen. Also auch hier gab es das volle Paket, wie ihr seht. Genau die Introduktion wie auf einem entsprechenden Manowar-Album und dann der Song, der so 1:1 von Manowar hätte
stammen können. Ich kann ja nicht verstehen, wie man sich über Manowar lustig machen kann.
Nee, sie selbst auch nicht. Das ist tatsächlich das große Problem. Also sagen wir es mal so, ich dachte immer, das ist ja lustig, wenn man es nicht ernst meint. Ich habe mir aber glaubhaft versichern lassen, dass sie das alles 100% ernst nehmen und ernst meinen. Und da hört dann mein Humorverständnis auf, weil ernst nehmen kann ich das nicht.
Wenn ich an Metal denken muss, ziehen sie auf jeden Fall immer mitten zu den in die Top Ten, weil im Guten wie im Schlechten.
Mhm. Ja, eine meiner Lieblingsanekdoten zum Thema Musikcovern verbindet sich tatsächlich mit der Band JBO. Da geht es um die Coverversion des Nicole-Songs Ein bisschen Frieden, der im Rammstein-Gewand gehalten ist. Und ursprünglich wurde tatsächlich die im ursprünglichen Lied Rammstein verwendete Akkordfolge bab, 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 bab verwendet. Und Rammstein hat gerichtlich verfügen lassen, dass das so sehr Trademark ist, dass das nicht erlaubt wurde. Daraufhin mussten alle Exemplare der damaligen Scheibe, laut hieß sie, eingestampft werden und sie haben das Lied erneut aufnehmen müssen und diesmal auf den Wechsel zwischen den Akkorden verzichtet und alles auf einem Akkord gelassen. Das heißt, aus ba, ba, ba wurde ba, ba, ba und das hat es möglich gemacht und war Rammstein so wichtig, JBO hier so an den Karren zu pinkeln. Ich weiß, dass die Band darüber gelernt hat und sich das okay mittlerweile von jedem Künstler einholt, aus rechtlichen Gründen, die wir eben schon besprochen haben.
Ja, die 90er waren aber natürlich eine Zeit, die sogenannte Spaßgesellschaft ging an den Start. Ne? Die tristen 80er, die fetten Kohljahre waren vorbei und es kam die Spaßgesellschaft auf den Markt. Und das machte sich unter anderem dadurch bemerkbar, dass in Deutschland ein Musiksender an den Start ging, nämlich Viva 1993. Und der sich zur Aufgabe gemacht hat, MTV, die bis dato nur für aus London nur für Europa sendeten, und das eben meist natürlich auf Englisch, ein Gegengewicht, nämlich setzen mit deutschen Bezug und mit nationalen Künstlern und mit viel deutschsprachiger Musik eben für die Leute und für die Jugendlichen vor allem auch ganz klar an dieser Zielgruppe ranging und sich an diese Leute orientierte. Und das bedeutet halt auch, dass es auch viele Künstler geben musste, die man zu den bekannten Interpreten, die man schon kannte, ja, Fanta 4, Ärzte, Selig, Toten Hosen, nur als Beispiel ein paar zu nennen, ja auch viele neue Künstler erstmal entdeckt werden mussten, um auch gespielt werden zu können, um das entsprechend bedienen zu können. Und so entstanden halt auch durchaus kuriose Interpreten und auch durchaus kuriose Songs, die es dann tatsächlich durch diese Heavy Rotation bei Viva halt auch in die Charts schafften. Und die Parodie war da halt auch durchaus ein beliebtes Stilmittel, wie wir vielleicht jetzt hier an ein paar Beispielen hören wollen.
Was hast du vorbereitet?
Ja, und zwar fangen wir doch am besten mal an mit einem Interpreten, nämlich dem Bürger Lars Dietrich. Bürger Lars Dietrich kam auf über Stefan Raab.
Ja.
seiner Zeit Moderator bei Viva mit Vivasion und Mal gucken war, glaube ich, auch so eine Sendung gewesen bei ihm. Und in diesem Zusammenhang kam auf einmal auch der Bürger Lars Dietrich, glaube eigentlich, der eigentlich aus den neuen Bundesländern entsprechend kam auch.
Vollkommen richtig.
Es gab dann eine gemeinsame Version von ihm, Raab und Jürgen Drews, Ein Bett im Kornfeld, nochmal neu aufgenommen.
Ja.
Die hören wir jetzt aber nicht, sondern wir Bürger Lars Dietrich solo mit...
Sag es nicht. Ich wünsche mir Sexy Eyes.
Und du bekommst Sexy Eyes.
Yes!
Und zwar Banane.
So, mit Sahne. Was ich hieran sehr spannend finde, ist, dass man hört, dass es eine Stefan Raab-Produktion ist. Du hörst Stefan Raab immer im Hintergrund mitsingen. Es ist die typische Klangfarbe des Studios, das er damals betrieben hat. Und tatsächlich in den oder Ende der 90er dauerpräsent durch vielerlei Produktionen.
Absolut. Er hat ja ganz viel dort angefangen und hat dort schon sein Talent gezeigt, was er über das reine Moderieren und das reine Nerven und hinausging, was eigentlich für ein kompletter Entertainer er war.
Ja, das sprichst du gut an. Aus meiner Sicht war Stefan Raab immer der bessere Musiker. Also gerade eben aus Sicht des Musikers ist es toll zu sehen, wie selbstverständlich er sich da bewegt und was für tolle Sachen er generieren kann. Also ich mochte ihn als Musiker immer deutlich lieber als erfolgreicher Moderator.
Genau. Wo wir bei Stefan Raab sind, bleiben wir doch vielleicht auch gerade bei in der Welt von Stefan Raab. Nämlich, er hatte mir auch einen Künstler nahegebracht, der es erst Ende der 90er zu wirklich nationaler Bekanntheit schaffen sollte. Die Rede ist von Gildo Horn.
Stimmt, richtig.
Denn dieser hatte uns ja dann 1998 mit seinem Titel Gildo hat euch lieb beim Grand Prix vertreten. Davor war er aber auch schon im Dunstkreis von Stefan Raab unterwegs, der ihn wo auch immer irgendwie aufgegabelt hat, das weiß ich jetzt nicht. Und ihm aber auch mit unter die Arme gegriffen hat und ihn halt gespielt hat, in Sendungen eingeladen hat. Und Mitte der 90er hat Gildo Horn, der auch schon damals auf dieser Schlagerwelle reitete, zusammen mit so Interpreten wie Dieter Thomas Kuhn und so weiter, und den Schlager wieder auf Vordermann zu bringen. Und Gildo Horn hat dies mit einer Coverversion von Joan Jett, entsprechend I Like Rock'n'Roll, zu Deutsch Ich Find Schlager toll, auf den Punkt gebracht. Und diese Version haben wir euch in die Playlist getan und könnt ihr hier gerne entsprechend hören.
Stefan, mich beschleicht das Gefühl, du bereitest hier schon etwas vor, nämlich den Brückenschlag zur nächsten Sendung. Ich darf einen kleinen Vorgucker an dieser Stelle loswerden. Das nächste Thema wird der ESC sein. Und da spielen Stefan Raab und Gildo Horn ja auch nochmal eine ganz besondere Rolle. Aber ich möchte nicht vorgreifen.
Ja, wie gesagt, da gab es noch viele andere Beispiele, die aber, glaube ich, jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen würden. Ich möchte gerne noch auf eine Band eingehen und ein Stück Musik. Was wiederum, wir hatten es ganz am Anfang der Sendung gehabt, nicht direkt eine Coverversion sozusagen ist, die parodischen Anklang, sondern eine eigenständige Komposition, aber mit klarem parodistischen Bezug.
Du machst mich neugierig.
Was gibt's? Und zwar die Rede ist von den Die Ärzte aus Berlin.
So,
aus Berlin,
da fehlte ja noch was.
Die dafür ja durchaus bekannt sind. Es zieht sich quasi eigentlich durch ihre Vita durch. Mal haben sie diese Stücke, wie gesagt, 1:1 gecovert. Wir sprachen eben gerade schon über ihre Version von Walk Like an Egyptian von den Bengals. Gehen wir in Ägypter, ist so das bekannteste von ihm. Aber auf jeder Platte gibt es eigentlich solche parodistischen Anklänge. Mal offensichtlich, mal weniger offensichtlich. Und im Jahre 1998 haben die Ärzte es mit dem Lied Männer sind Schweine bekanntlich auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft. Und das ist aber nicht das Lied, was ich eigentlich meine. Nämlich, ich meine eher...
Du Drecksack, du machst es spannend.
Ich meine eher eine B-Seite dieser Single, nämlich die da hieß Ein Schwein namens Männer. Und eine B-Seite mit dem Titel Saufen. Geschrieben von Farin Urlaub. Dazu muss man auch noch wissen, dieser gute Mann ist seit seines Lebens Antialkoholiker. Also nicht wirklich ein Kenner dieser Leidenschaft.
Und wohl aber der Auswirkungen dieser Leidenschaft.
Wohl aber diese Auswirkungen, die er, glaube ich, häufig genug sehen und erleben durfte. Und dieses Stück Saufen ist ein großer, wie möchte ich es mal sagen, eine schöne Verballhornung einer beliebten Band aus Düsseldorf, nämlich natürlich, die Rede ist natürlich von den Toten Hosen, auf die sie hier anspielen, vor allem das kurz zuvor von denen erschienene 10 kleine Jägermeister findet hier durchaus Widerhall in dieser Aufnahme wieder. Hört euch gerne mal diese Nummer an, die Ärzte mit Saufen. Und wenn sie verklungen ist, werden wir gleich noch ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, wenn ich ehrlich sein darf, die gibt mir relativ wenig, weil ich die entsprechenden Toten Hosenlieder nicht mag und die Parodie eben derart gelungen ist, dass sie mich viel zu sehr daran erinnert und die Eigenständigkeit der Musik, die die Band Die Ärzte sonst auszeichnet, hier aus meiner Sicht vermissen lässt. Als Funktionssong, als Aussage absolut nachvollziehbar und mit klarer Daseinsberechtigung, rein musikalisch für mich persönlich jetzt mal nix.
Ich finde, das kann ich ein Stück weit unterschreiben. Was ich vor allem sehr witzig finde, ist diesen Fade-Out von dem Song. Wenn man denkt, er ist schon ausgefadet, kommt er nochmal wieder. Sehr lustig. So ein kleiner Musiker-Witz. Ja. Dazu noch das Gegurgel in dem Song, während, glaube ich, der zweiten Strophe zu hören. Auch sehr lustig. Und dann halt auch natürlich wirklich diese simplen, einfachen Rekord, dann dieses Tom-Gewitter, wenn es darum geht, jetzt unbedingt den Refrain, so wie er so schön sagt, auch zum Glanz zu verhelfen. Ja, also man erkennt deutlich oder sollte deutlich das Zitat entsprechend erkennen, aber wie gesagt, auf vollkommen eigenen musikalischen Beinen.
Wo du gerade eben gurgeln sagst, fällt mir ein anderer international bekannter Parodist ein, der zwar nichts mit deutschen Landen zu tun hat, der hier aber trotzdem erwähnt werden sollte. Und zwar geht es um Weird Al Yankovic. Ich dachte an seine Coverversion von Smells Like Teen Spirit, in der er in der zweiten Strophe tatsächlich komplett gurgelt, um das Sprachgefühl mit Murmeln im Mund zu imitieren. Und Weird Al Yankovic ist seit den 80ern ein Shootingstar in der amerikanischen Szene, der parodiert. Und im Prinzip hier natürlich unbedingt Erwähnung finden müsste, wäre er eben nicht US-Amerikaner und deswegen hier nicht stattfindet. Erwähnung gefunden hat er. Hört euch mit Al Yankovic an, wenn ihr das möchtet. Ich kann es nur empfehlen.
Mein Liebling von ihm ist immer noch die Bohemian Polka.
Es gibt so viele gute Sachen. Es gibt diesen Hardware-Store-Song von ihm, der keine direkte Parodie ist. Und ich muss gestehen, wann immer Weird Al eigene Songs gemacht hat, gefällt es mir ehrlich gesagt besser als die Parodien. Das ist aber auch bei JBO der Fall. Wann immer die eigene Songs gemacht haben, hat mich das in der Regel mehr angesprochen als die in Anführungsstrichen einfache Parodie.
Eine Band, die ich noch erwähnen möchte, die denn nicht mehr so in den 90ern, also die in den 90ern auf jeden Fall auch groß geworden sind, aber die Version, die ich meine, die stammt nicht aus den 90ern. Ich glaube, sie stammt aus dem Jahr 2000 oder 2001, da bin ich gerade unsicher, ist Fettes Brot.
Was haben die parodiert?
Ja, gleich zwei Stücke haben sie parodiert. Das erste, was ich aber hier nicht erwähnen möchte, ist...
oder du wirst es erwähnen, es wird passieren.
Ich erwähne es ja gerade schon, ha, verdammt, ist ihre Coverversion, zusammen mit Tokotronic übrigens, Fettes Brot lässt grüßen, hieß die Platte, auf der es erschienen ist, und die Coverversion von Robert De Niro's Rating von Bananarama, die sie auf Deutsch gesungen haben oder mit deutschem Text ausgestattet haben und wurde dort zu Nicolette Krebitz wartet. Und Nicolette Krebitz, eine bekannte
Robert Schauspielerin De Niro's Waiting, Zeit. Jetzt habe ich es. Ja, ja, okay, gut. Ich war noch bei Cruel Summer und habe es nicht untergebracht.
Und das Stück, was ich aber eigentlich meine, ist eine Coverversion der Steve Miller Band. Original ist The Joker. Und sie haben da draus, oder vor allem hat König Boris da draus, The Großer gemacht. Und ein wunderbares Stück, was eigentlich der Text mehr oder weniger 1:1 übersetzt ist, aber mit so einem coolen norddeutschen Slang und so cool abgehangen, dass es für mich schon eine ziemlich gelungene Coverversion ist.
Na, da hören wir doch mal rein! Ja, geil. Ab Boris hat er mich wohl gehabt. Und es ist eine sehr, sehr schöne Produktion. Also hier haben wir tatsächlich mal den Fall, dass das, was an Musik passiert, dem Original nicht hinterhersteht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist stylisch übersetzt worden in Hip-Hop. Toller Gitarrenklang im Übrigen. Gute Nummer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank, kannte ich noch nicht.
Ja, sehr gerne, gern geschehen.
So, Freunde. Es ist sehr schwer, die Kurve zu kriegen. Dieses Thema hätte man ausloten können bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So viel Zeit haben wir leider nicht. Und somit möchte ich die allererste Folge von Musik, 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 der Lauschplausch mit Micky und Stefan beenden. Übrigens heute am 25.05. am Towel Day, am Handtuchtag, zu Ehren Douglas Adams aufgenommen. So viel Zeit muss sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns gewogen bleibt und weiterhin lauscht, uns die ersten Anfänglichkeiten verzeiht, denn wir werden hier bestimmt den ein oder anderen Bock geschossen haben. Aber wenn man nicht anfängt, macht man niemals weiter. Und das ist nun mal unser Anfang gewesen. Ganz herzlichen Dank, Stefan.
Weidmanns Dank, um das aufzugreifen.
Wunderbar. Und wir sehen uns bzw. hören uns hoffentlich bald in einer völlig neuen Folge von Musik, 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 der Lauschplausch. Und das Thema wird sein, so viel darf ich jetzt schon verraten, der Eurovision Song Contest ESC, dann moderiert von Stefan Übelacker. Mein Name ist Micky Schiller. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut und bleibt uns gewogen. Mein Name war Stefan Übelacker.
Ist Stefan Übelacker.
Darauf bestehe ich. Und wird auch ewig so sein.
So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Musik, Musik, Musik. Der Lauschplausch. Mit Micky. Mit Tschüss. Und Stefan Übelacker.